Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Nicole Dittmer.
Guten Tag, und zu Gast ist die Journalistin und Schriftstellerin Elke Schmitter. Willkommen im Studio.
Dankeschön, guten Tag.
Und mit Ihnen müssen wir natürlich reden, als Schriftstellerin später auch in dieser Sendung, über den Präsidenten des Pennzentrums, Denis Yücel, über den viel diskutiert wird in den letzten Wochen. Penn, habe ich heute gedacht, habe ich sofort immer so den ganz klassischen Schriftsteller im Kopf, also den Literaten, ja. Das ist er ja nun nicht, ne, im Sinne von klassischem Literaten, oder?
Nein, ich würde sagen, er ist ein sehr, sehr gut schreibender Journalist. Also er ist ein Mann des Wortes, das kann man schon sagen.
Politischer Publizist. Ne? Ich habe mich gefragt, ob das in der Diskussion vielleicht eine Rolle spielt, ja, weil in diesem Pennzentrum ja sehr viele klassische Schriftsteller
auch vereint sind. Das wäre dann ein bisschen spät, nämlich jemanden erst zu berufen als Publizisten, als Präsidenten des Penn und zu sagen, ja, wir haben diese, das ist ja ein Akronym für Poets, Essayists and Novelists, und er ist nichts von diesem, aber er ist eben ein publizistisch wirkender Journalist, und jetzt damit anzukommen, wäre ein bisschen spät.
In jedem Fall ist es ein streitbarer Charakter, offensichtlich zumindest, reden wir später drüber. Gleich geht es erstmal um die deutschen Sorgen ums Gas vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs und der Meldung jetzt auch, dass Russland westliche Energiefirmen auf eine Sanktionsliste gesetzt hat und das Ganze jetzt nochmal getriggert wird. Über Energie wird viel debattiert in dieser Ukraine-Krise. Jetzt gibt es die Meldung, dass Russland westliche Energiefirmen auf eine Sanktionsliste gesetzt hat. Da steht auch Gazprom Germania zum Beispiel drauf. Und deswegen gibt es auch die Sorge, dass sich das Gas weiter reduzieren wird. Robert Habeck sagt heute, wenn wir zum Jahreswechsel volle Speicher haben, wenn zwei der vier von uns angemieteten schwimmenden LNG-Tanker, also Flüssiggas, schon am Netz angeschlossen sind und wenn wir alle deutlich an Energie sparen, dann können wir im Fall eines kompletten Abrisses der russischen Gaslieferung einigermaßen über den Winter kommen. Die Journalistin und Schriftstellerin Elke Schmitter ist bei mir. Im Vorfeld gab es da auch ganz andere Meldungen. Also wenn es wirklich abreißt, dass wir nicht durchkommen, weil das zur Katastrophe führen würde. Das sagt die Industrie zum Beispiel. Wenn wir komplett vom Gas abgelöst würden, jetzt sofort. Ne? Von daher, wie unruhig sind Sie, wenn Sie Robert Habeck hören?
Also wenn ich Robert Habeck anhöre, werde ich immer ganz ruhig, weil ich das Gefühl habe, der weiß, wovon er spricht, und war politisch extrem gut vorbereitet. Und was ich menschlich sehr in Ordnung finde, ist, dass er, glaube ich, wenig Genugtuungsgesten bisher bereitgehalten hat, genauso wie Lena Baerbock, weil die räumen natürlich jetzt den Quatsch auf, der die letzten 20 Jahre systematisch und strukturell immer weiter fortgesetzt wurde, obwohl man es besser wusste. Man wusste, dass Deutschland in der Energieversorgung abhängig ist von verbrecherischen Organisationen, und man hat es immer weiter betrieben.
Aber Sie sagen es, man wird tatsächlich immer einigermaßen ruhig, wenn man Robert Habeck hört, weil er ja jetzt auch dafür bekannt ist, dass er gerade so kommuniziert und nichts versucht zu beschönigen. Er sagt aber eben auch, wir kommen dann vielleicht einigermaßen durch den Winter. Ich habe jetzt im Vorfeld noch mal so ein bisschen recherchiert, was ich zum Beispiel gar nicht wusste, dass bereits die Frühwarnstufe im Gasnotfallplan gilt. Eine von drei festgelegten Schritten für den Fall eben, dass die Gasversorgung komplett gestört wird. Und die impliziert eben nicht nur die Bitte, sondern den klaren Aufruf an die BürgerInnen von der Wirtschaft eben bis zum Privathaushalt: bitte spart Energie.
Oder nicht nur bitte, sondern spart Energie.
Genau, spart Energie. Wie problembewusst nehmen Sie das jetzt einfach schon mal so in Ihrem persönlichen Umfeld wahr?
Ja, sehr zufällig bestimmt. Also ich fahre zum Beispiel kein Auto, aber ich kann nicht besonders viel Energie sparen im Bezug auf das Wohnen. Das ist sozusagen mein persönlicher Luxus und auch das ökologische Desaster in einem sehr schönen, aber natürlich nicht sanierten oder nicht zukunftsfest gebauten Altbau zu wohnen. Also das ist energiepolitisch, bin ich da auf keiner guten Seite. Ich glaube aber, dass es vernünftig wäre, beispielsweise die Frage der Kalt- und Warmmieten neu zu regeln und zu sagen, die erhöhten Energiekosten sollten die Vermieter tragen, weil in den allermeisten Fällen haben die Vermieter, hat jeder, der eine Wohnung oder ein Haus besitzt, hat einen solchen Vermögenszuwachs in den letzten 20 Jahren. Da ist eine solche Ungerechtigkeit entstanden in der Vermögensverteilung in der Bundesrepublik. Da könnte man da beispielsweise zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und sagen, dann sollen die Leute, die Wohnraum besitzen, auch dafür sorgen, dass er ökologisch nachsaniert wird.
Da werden jetzt natürlich die kleinen Einzelvermieter, die gerade ein Haus besitzen und das irgendwie für ihre Rente nutzen, wahrscheinlich widersprechen.
Da kann man ja unter Umständen Regelungen finden und sagen, über wie viel Vermögen reden wir und kann man das wirklich auf die Immobilien beziehen, wie hier in Berlin, die einfach extrem im Wert gewachsen sind. Das ist ja nicht unbedingt in Duisburg-Nord der Fall. Also das würde ich dann schon präzisieren. Aber der Grundsatz, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo es ein Drittel der Bevölkerung etwa überhaupt nie gelingen wird, Wohneigentum zu erwerben. Aber dass die wiederum die Lasten der erhöhten Energiepreise tragen sollen, das fände ich wirklich sehr krass ungerecht.
Andere Frage ist, wie groß die Bereitschaft überhaupt ist, wenn es ans Persönliche geht, auf persönliche Annehmlichkeiten eben im Zweifel auch zu verzichten. Da haben in Umfragen zufolge viele gesagt in der deutschen Bevölkerung, gerade vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs, sind wir bereit. Aber man hat das ja auch beim Klima oft gemerkt. Wenn man es dann wirklich hinterfragt, ja, bist du bereit, auf die Auslandsreise zu verzichten jedes Jahr, dann ist das eben schon nicht der Fall, ne?
Ja, aber ich finde auch die Bereitschaft, das sollte nicht das Thema sein. Also man muss gewisse Dinge einfach durchsetzen. Wie lange hat man über das Rauchverbot diskutiert? Und dann hat man es gemacht und dann haben sich die Leute daran gewöhnt. Oder damals die Gurtpflicht oder so. Es sind ja diese berühmten Debatten, wo man... Es gibt doch in der Ökologie jetzt keine Frage von, wie seht ihr das denn? Sondern wir sind jetzt bei Zahlen. Es steigt immer noch weltweit die Emissionen. Und Deutschland steht nicht gut da. Und die letzte Hochrechnung vor 2 Tagen vom Weltwetterdienst sagte, in 4 bis 5 Jahren wird es in Hamburg mit großer Wahrscheinlichkeit ein Klima geben wie in Pamplona. Müssen wir da noch über Bereitschaft diskutieren?
Aber jetzt brauchen wir nicht. Beim Gas, die Tatsache, dass wir haben uns beide vorher darüber unterhalten, wir beide nicht wussten, dass schon die sogenannte Frühwarnstufe gilt, ist auch ein Problem der Kommunikation. Also dann könnte man vielleicht die Dringlichkeit auch nochmal so ein bisschen besser kommunizieren. Das Gesetzespaket zum Ökostrom ist Thema heute im Bundestag. Von der größten energiepolitischen Welle seit Jahrzehnten ist die Rede. Sie soll das Ende der fossilen Stromgewinnung in Deutschland einleiten, statt aus Atomgas und Kohle soll dann bald nur noch Strom aus Wind, Sonne und Biomasse durch die deutschen Netze fließen. Die Journalistin Elke Schmitter ist bei mir und auch Jörg Münchenberg aus unserem Hauptstadtstudio. Herr Münchenberg, vielleicht bringen Sie uns erst noch mal auf den Stand, was ganz genau da heute auf den Weg gebracht werden soll.
Also das ist ein richtig dickes Paket. 600 Seiten schwer wurde im April vorgelegt, das sogenannte Osterpaket. Wenn ich das jetzt alles referiere, dann brauchen wir ein paar Stunden dafür. Ich versuche es kurz zu machen. Also in diesem Paket werden nochmal die wichtigsten Klimaziele genannt. Bis 2030 soll der Strom aus Erneuerbaren bei 80% liegen. Das wäre eine glatte Verdopplung innerhalb von nur 8 Jahren. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man mal schaut, das EEG, das ist Erneuerbare Energiengesetz, ist jetzt 22 Jahre alt. Wir sind im Augenblick bei 41% Stromerzeugung aus Erneuerbaren. Jetzt will man das quasi in 8 Jahren verdoppeln. Also das zeigt schon, wie ehrgeizig das ist. 2035 soll dann die Stromerzeugung aus Erneuerbaren bei 100% liegen. Und das ist auch insofern ehrgeizig, weil eben gleichzeitig der Stromverbrauch nochmal deutlich steigen wird, weil Industrie, Haushalt und natürlich vor allen Dingen der Verkehr, also siehe die Elektroautos, soll ja viel stärker elektrifiziert werden. Deswegen in diesem Osterpaket wurden die Ausbauziele bei Windkraft und Solar nochmal erheblich ausgeweitet. Man will auch den Stromnetzausbau nochmal beschleunigen und vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, die Nutzung erneuerbaren Energien, die bekommt einen neuen Status und zwar ist sie jetzt von überragendem öffentlichen Interesse und das soll eben dazu beitragen, dass man bei Genehmigungsverfahren erfolgreicher ist, dass man bei gerichtlichen Entscheidungen, um die es ja dann oft geht, wenn gegen Windräder geklagt wird, dass man sich da besser durchsetzen kann und dass man eben auch Flächen, die bislang nicht genutzt werden, zum Beispiel beim Aufstellen von Windrädern, dass die eben künftig auch genutzt werden können. Also das ganz kurz zusammengefasst, die wichtigsten Inhalte dieses sogenannten Osterpakets, über das der Bundestag heute jetzt in erster Lesung beraten hat.
Das soll der große Wurf werden. Sehen Sie das so?
Naja, man muss mit Superlativen immer so ein bisschen vorsichtig sein.
Sie aber haben auch ein paar verwendet.
Das stimmt, ja, ja. Aber wenn man sich zum Beispiel allein die Reaktion heute im Bundestag anschaut, dann stellt man schon fest, also auch die Union trägt das Paket mit. Die hat natürlich noch Ergänzungs- und Änderungswünsche, zum Beispiel bei Biomasse, Wasserkraft und so. Das sind aber, würde ich sagen, eher Kleinigkeiten. Also unter dem Strich, das ist wirklich enorm ehrgeizig und zeigt schon auch, dass die Ampel das klare Ziel hat, die Energiewende umzusetzen, dass sie es damit ernst meint und insofern, um auf Ihre Frage zurückzukommen, also ich finde schon, das ist ein großer Wurf.
Frau Schmidt, was glauben Sie denn, dass es auch wirklich so groß wird, wie angekündigt?
Ja, das wäre jetzt meine Nachfrage. Andererseits traut man dieser Regierung durch die Mitwirkung der Grünen da ein bisschen mehr zu, aber auf der anderen Seite, als Bundesbürger sind wir reich beschenkt worden mit Zielen und Paketen und Absichtserklärungen und wunderbaren Programmen, die aber, wie wir wissen, im Moment, glaube ich, nur dazu geführt haben, dass wir 1,5% weniger Emissionen ausstoßen als vor 10 Jahren. Und so kann es ja eigentlich nicht weitergehen. Das heißt, meine Frage wäre, was heißt das? Selbstverpflichtung? Gibt es Maßnahmen? Gibt es Sanktionierungen? Was passiert, wenn nichts passiert oder wenn zu wenig passiert?
Also das ist natürlich ein wichtiger Punkt, da haben Sie recht, weil man kann ja viel formulieren, schöne Ziele formulieren und am Ende muss man dann ernüchtert feststellen, dass man diese Ziele nicht erreicht hat. Das ist natürlich ein Problem, das ist klar. Auf der anderen Seite muss man ja überhaupt erstmal Ziele formuliert haben, damit man weiß, wo man hinkommt. Aber Sie haben quasi ein wichtiges Problem auch schon genannt, zum Beispiel Ausbau der Windkraft. Da will man ja 2% der Bundesfläche sollen künftig für Windräder bereitgestellt werden. Und das ist natürlich, jedes Bundesland muss da sozusagen in Erfüllung gehen. Bayern, wissen wir alle, ist da sehr skeptisch, sehr zurückhaltend. Da sind kaum Windräder aufgestellt worden. Und zum Beispiel diese Vorgabe, die kommt erst noch. Das ist dann das Sommerpaket. Also das steht noch aus, aber das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, damit man eben tatsächlich überhaupt sozusagen die Instrumente hat, um dann auch die Ziele sozusagen umzusetzen. Aber da ist, wie gesagt, auch noch einiges zu tun, in jedem Fall.
Aber jetzt nochmal, darf ich noch was nachfragen, politisch gesehen? Man könnte ja auch sagen, wenn wir die Ziele beispielsweise, die wir uns für dieses Jahr gegeben haben, im Oktober nicht erreicht haben, dann tritt eine Art Notfallgesetzgebung ein. Also man kann ja auch mit solchen Dingen politisch nochmal anders umgehen.
Das stimmt, aber ich meine, man muss ja überhaupt die technischen Voraussetzungen haben, um eben tatsächlich Erneuerbare nutzen zu können. Das heißt, wir müssen eben Offshore-Windenergieanlagen erstmal bauen. Und dazu muss man die Genehmigungsverfahren vereinfachen, muss sie beschleunigen, muss neue Flächen ausweisen. Also das sind ja auch unheimlich technische sozusagen Folgen. Und man kann ja jetzt nicht einfach sagen, per Order de Mufti, wir bestimmen jetzt irgendwas, sondern man muss erstmal den technischen Rahmen haben und dann kann man das peu à peu umsetzen.
Naja, aber man kann ja sich die Energiekrise zum Vorbild nehmen damals und sagen, ja gut, und wenn die Ziele in den und den Bundesländern nicht erreicht werden, dann gibt es eben am Wochenende beispielsweise ein Fahrverbot. Dann wird es eben anders eingespart. Wenn man es wirklich ernst meint und sagt, es geht uns um die Ergebnisse und whatever it takes, wir müssen dahin. Mit den Bayern nochmal über Windkraft zu reden, wie viele Jahre wollen wir das denn machen?
Gut, ich meine, Habeck hat tatsächlich so ein kleines Hintertürchen offen. Er kann, das ist eine Möglichkeit, er kann das sozusagen gesetzlich erzwingen über ein Bundesgesetz. Aber natürlich versucht er erstmal im Konsens dahin zu kommen und wie gesagt, jetzt einfach von heute auf morgen zu sagen, wir verhängen Fahrverbot, das ist ja demokratischer Prozess. Also man kann ja nicht jetzt einfach sagen, wir machen hier den radikalen Cut. Und Sie kennen die Diskussion über Tempolimit. Das ist ja politisch auch so aufgeladen und selbst in der Ampel eben einfach nicht durchsetzbar, weil die FDP das nicht will.
Und vielleicht ist das jetzt auch alles wieder so ein bisschen eine Frage der Kommunikation. Den Gedanken, den ich im Kopf hatte vor dieser Sendung, ist, dass das Klima ja so subjektiv, der klimapolitische Alltag so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, eine Zeit lang durch den Ukraine-Krieg und man sich gefragt hat, inwiefern der eigentlich sozusagen noch weiterläuft. Von daher muss man vielleicht jetzt erstmal schauen, was das wirklich bringt, oder Frau Schmidt?
Naja, ich finde, man muss es doch prioritär anders diskutieren und sagen, wenn die oberste Aufgabe eigentlich ist, die Zukunft zu sichern für die nachkommende Generation, dann bedeutet die Einhaltung des Klimavertrages muss absolute Priorität haben und das bedeutet, alles andere ist dem nachgeordnet. Und dann können die Bundesländer sich überlegen, wie sie diese Auflagen erfüllen und wenn sie sie nicht erfüllen, dann muss es Konsequenzen geben.
Wir reden über Steuerentlastungen für Bürger, die der Bundestag heute beschließen will. Reaktionen auf die Preissteigerungen bei Energie und Lebensmitteln sollen ein bisschen abgefedert werden. Dadurch gucken ganz konkret aber auch auf die Kinder. Und da soll unter anderem ein Sofortzuschlag von monatlich 20 Euro pro Kind zum 1. Juli beschlossen werden. Ziel ist es, die Chancen für Kinder und Jugendliche zu verbessern, bis die Kindergrundsicherung als Unterstützung umgesetzt wird. Die Journalistin Elke Schmitter ist bei mir. 20 Euro.
Tja,
kann man sagen, wenig, großes Ziel und wenig Geld, kann man aber auch sagen, wieder ein bisschen mehr.
Ja, es ist wieder ein bisschen mehr, aber ich finde die Gesamthaltung, die heißt, wir zahlen so ein bisschen was und dann kann das Kind von 20 Euro, naja, 3 bis 4 Mal ins Freibad. So, und das ist es dann. Das sind 3 bis 4 schöne Wochen, Ferientage. Und es ist sozusagen gut und sicher untergebracht und der Rest bleibt wieder hängen. Ich finde, es ist wirklich ein Dilemma und wir leben in einem Staat, in dem nach wie vor das Armutsrisiko am höchsten ist, wenn man alleinerziehend ist.
Obwohl, weil Sie jetzt gerade das
schon ganz lange so.
Weil Sie jetzt gerade das Freibad ansprechen, da hat natürlich jedes Bundesland seine eigenen Regelungen. In Berlin fällt mir da der Berlin-Pass ein, also da bezahlt keiner fürs Freibad. Ich habe mich schon gefragt, ob Geld der richtige Ansatz ist. Meine Wahrnehmung ist oft, dass eben solche Summen auch wirklich verpuffen. Habe aber auch wahrgenommen, dass Kinder zum Beispiel im Umfeld meines Sohnes, die deutlich weniger Geld haben, deutlich mehr Taschengeld bekommen und davon zu Hause auch die falschen Signale gesetzt werden. Ja? Also ob es nicht wichtiger ist, Institutionen besser zu stärken, Freizeiteinrichtungen, noch mal mehr Geld in Schulen, vielleicht Pädagogik, keine Ahnung.
Naja, es ist alles notorisch unterbesetzt. Also der Kinder- und Jugendschutz sagt seit vielen, vielen Jahren, es sind 16.000 Stellen bundesweit, sind nicht besetzt, wo es um elementare Fragen geht, nämlich ist ein Verbleib in der Familie für das Kind zu verantworten. Die Schulen, es ändert sich gar nichts und das ist nichts Substanzielles, weil der Staat immer wieder darauf zurückkommt zu sagen, das ist alles Ländersache und wir können hier und da nur so ein bisschen nachsteuern. Und ich muss sagen, mich macht das wirklich mürbe.
Ja, das heißt,
weil
an dieser Stelle
Strukturargument, wenn man nicht sagt, was ist das Beste für die Kinder, sondern wenn man immer wieder auf diese föderale Struktur zurückkommt, muss man sagen, da hat sie sich nicht bewährt. Wir müssen davon runterkommen.
Das wollte ich gerade fragen. Also Sie würden klar dafür plädieren, im Bildungsbereich zumindest diese föderale Struktur aufzuheben.
Ja.
Weil aus meiner Sicht ist auch das Soziale wirklich das Problem. Ich habe das auch an verschiedenen Schulen erlebt und an einer Beispielschule, wo es tatsächlich gelungen ist, das ist ja meine Meinung, dass man versuchen muss, auch Eltern aus, ich benutze das Adjektiv jetzt mal, bildungsfernen Haushalten oder die der deutschen Sprache nicht so mächtig sind, mit ins Boot zu holen. Und das gelingt bei guten Konzepten, kann ich sagen.
Die Herkunft ist ja nicht unbedingt das Entscheidende, sondern die Frage, wo wollen die Eltern hin und haben sie den Eindruck, dass Teilhabe an der Gesellschaft möglich ist? Also mein Sohn hat Abitur gemacht an einer Berliner Schule, wo der Migrationsanteil bei 70-90% liegt pro Klasse. Und die Erfahrung, die ich nur mitteilen kann, war, das sind extrem ambitionierte Eltern, weil die sagen, wir haben hier ein Nagelstudio in Neukölln oder ich fahre Pizza aus und du sollst es besser haben. Diese Familien sind überhaupt nicht problematisch. Also wir müssen auch da wegkommen. Es geht eher darum, Institutionen so auszustatten, dass Kindergärten und Schulen das sind, was sie sein sollen qua Verfassung, nämlich Schutzräume für Kinder und Entwicklungsräume für Kinder. Und das sind sie nicht, weil sie notorisch schlecht ausgestattet sind.
Ja, da sind wir uns ja komplett einig. Deswegen wollte ich die 20 Euro nehmen, um die auch noch da reinzustecken.
Zu sagen, aber im Grunde genommen ist es wirklich der buchstäbliche Tropfen auf den immer heißer werdenden Stein, oder?
Und trotzdem frage ich, ohne dass ich einen Lösungsansatz habe, wie kann man es machen? Ich widerspreche nämlich, ich sage, es sind doch teilweise die Eltern, wo Sie sagen, die sind es nicht, die auch Probleme haben. Also wenn ich zum Beispiel an dieses Bildungsteilhabepaket denke, was ja teilweise überhaupt nicht abgerufen wurde, da habe ich auch bei vielen Eltern aber erlebt, die wussten es gar nicht. Und die wenigen, die es dann irgendwie wussten, die haben sich dann tatsächlich auch Hilfe gesucht. Das waren eben aber auch tatsächlich viele Eltern, die eben nicht so gut Deutsch sprachen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es muss andere Rahmenbedingungen geben. Aber keine Ahnung, dass die Schule sowas
Schulen müssen besser ausgestattet werden. Es muss Familienzentren und Schulen geben, die so gut ausgestattet sind, dass die Kinder und die Familie da hingehen. Und das ist ja in anderen europäischen Ländern auch so möglich. Da ist eben Gesundheitsberatung, Familienberatung, Erziehungsberatung an die Schule angekoppelt, sodass das ein Ort ist, wo die ganze Familie das Gefühl hat, man kommt da hin und man bekommt Unterstützung.
Da fällt mir dieses
und bei uns wird es verteilt auf 17 Ämter und ständig neue Maßnahmen, die nicht abgerufen werden, weil sie so kompliziert sind, dass sie nicht wirken. Sie erreichen die
Leute. Da fällt mir dieses Vorzeigeprojekt in Berlin-Neukölln ein, was wahrscheinlich bundesweit bekannt ist, diese Rütli-Schule. Da funktioniert es tatsächlich wunderbar, es ist auch ein ganz, ganz schöner Campus und wo man auch nachmittags Anlaufstellen hat.
Ja, und so muss es eigentlich grundsätzlich sein und das müsste der Bund durchsetzen.
Und wir reden über den derzeit beliebtesten Ministerpräsidenten des Landes. Daniel Günther heißt er, hat er am Wochenende eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er sein Bundesland Schleswig-Holstein im Griff hat. 43,3% für die CDU, wahnsinniger Erfolg. Elke Schmitter ist bei mir, die Journalistin und Schriftstellerin. Daniel Günther hat gestern angekündigt auf dem kleinen Parteitag, dass er mit Jamaika weitermachen möchte. Das ist jetzt keine große Überraschung, das hat er eigentlich auch schon vor und das hat er nach der Wahl gesagt. Da kann man jetzt sagen, das Motto, klar, never change a winning team. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, für die Opposition bleibt jetzt nicht mehr so viel übrig.
Ja, und vor allen Dingen fragt man sich, was bedeutet diese Art von Konsenskultur? Das scheint mir schon die Fortsetzung der Merkel-Politik mit den gleichen Mitteln zu sein. Das heißt, man stellt einen Konsens darüber her, dass es einem in der Gegenwart relativ gut geht und denkt über die Zukunft nicht weiter nach, weil das ungemütlich sein könnte. Ich habe nun zufälligerweise gerade 3 Wochen in Schleswig-Holstein verbracht, bis vorgestern, habe mich wahnsinnig wohl gefühlt, habe erfahren, dass das Land in einem Glücksatlas in Deutschland an der ersten Stelle steht. Ich kann es gut verstehen. Es sind tolle Ressourcen, es ist ein wahnsinnig schönes Land.
Da haben Sie doch bestimmt begeisterte Günther-Anhänger gefunden, oder nicht?
Ja, aber ich habe das Gefühl gehabt, die Leute sind insgesamt mit ihrem Leben da ziemlich zufrieden. Mhm. Das scheint doch eine Insel der Seligen zu sein. Aber gleichzeitig ist es so, dass Fridays for Future sagt, das Land hat seine Klimaziele bis heute nicht an den Pariser Klimavertrag angepasst. Das heißt, es scheint mir schon so zu sein, dass man da dieselbe Politik auf Pump an der Zukunft macht, wie wir sie unter Merkel die ganze Zeit hatten.
Auf der anderen Seite, das ist seine große Headline, hat er jetzt auch noch mal betont.
Jetzt, ne? Naja.
Ja, hat er gesagt, damit argumentiert er sozusagen, dass er weiterführt, diese Koalition. Wobei man ja dann auch die FDP, falls sie das nicht mitziehen sollten mit ihren 6%, vielleicht...
Auf die könnte man verzichten.
Man könnte auf die verzichten und man kann in diesem Dreierbündnis die aber vielleicht dann auch so ein bisschen runterdiskutieren. Ich habe mir das auch mal von den Mandaten angeschaut. Das sieht jetzt so aus, 53 für die Regierung, 16 bleiben noch übrig für SPD und SSW. Also vernünftige Opposition geht da wirklich nicht, ne?
Ja, aber vernünftige Opposition ist, ja gut, ist immer wichtig. Natürlich ist parlamentarisch wichtig und so weiter. Aber es wäre vielleicht auch wichtig, wenn diese Regierung dann tatsächlich mal auf die Klimaziele setzen würde und sie einhalten würde und nicht nur Ziele formulieren, sondern sie dann auch durchsetzen.
Obwohl Daniel Günther das gerade zugesprochen wird, ne? Dass er deswegen auch so einen Erfolg hat, dass er tatsächlich das macht, was er sagt. In der Corona-Politik hat er das irgendwie eindrucksvoll bewiesen. Mhm. Wer ja auch immer so gelobt wird, weil sie jetzt nochmal auch Schleswig-Holstein, da fällt mir natürlich Robert Habeck, haben wir eben auch schon drüber gesprochen. Liegt es daran, dass die beiden aus Schleswig-Holstein kommen, dass die Art der Kommunikation eine andere ist?
Naja, offenbar hat ja Habeck genau das geschafft, da eben nicht zu polarisieren, sondern weitestgehend ziemlich ehrgeizige Umweltpolitik zu machen unter Einbeziehung derer, die im Grunde da zunächst mal schwer zu überzeugen waren, zu sagen, ich komme euch entgegen und ich nehme mal eure Position ein. Und wenn es so weiterläuft, dann kann man ja nichts dagegen haben.
Man könnte es halt auch so als ein neues Verständnis von Politik bezeichnen, weil Günther ja auch immer sagt, ich gehe auf die BürgerInnen ein. Nicht nur, dass er bürgernah ist, sondern ich gehe auf die Stimmung in der Bevölkerung ein.
Ja, aber auf die Stimmung einzugehen, finde ich jetzt, ist kein besonders gutes Prinzip, weil die Stimmung haben wir ja eben, siehe Energiepolitik von Kanzlerin Merkel, die haben wir ja, war ja eine relativ gute Stimmung, weil sie dafür gesorgt hat, dass die Wirtschaft läuft und gesagt hat, die ökologische Zukunft ist mir jetzt nicht so wichtig. Und wenn das Programm für Schleswig-Holstein wäre, dann wäre ich nicht einverstanden.
Trotzdem ist der Tenor seit dem Wochenende euphorisch und so ein bisschen von Daniel Günther lernen heißt siegen lernen. Da könnten wir ja jetzt direkt mal auf Nordrhein-Westfalen schauen. Können sich Hendrik Wüst oder Thomas Kutschaty da irgendwas abgucken?
Ehrlich gesagt, da kann ich gar nichts richtig zu sagen.
Ja, wir sind ja bei Daniel Günther.
Ja.
Das Erfolgsmodell Günther auf NRW übertragbar?
Ja, aber das Erfolgsmodell Günther ist vielleicht parteipolitisch Erfolgsmodell, aber das ist doch trotzdem nicht, also wenn die Stimmung gut ist, heißt das doch noch nicht, dass die Fakten gut sind.
Zu Gast in Studio 9 der Tag ist immer noch Elke Schmitter, die Journalistin und Schriftstellerin. Und mit der müssen wir natürlich reden über die Jahrestagung des Deutschen Pennzentrums. Heute Abend im thüringischen Gotha. Normalerweise sind so Jahrestagungen ja mäßig spannend, muss man sagen. Aber diesmal gibt es Personalquerelen, auch nicht neu. Diskussionen gehen schon eine ganze Weile über die erst im vergangenen Herbst eingesetzte Führungsriege, vor allem eben über den Präsidenten, den Journalisten Dennis Yücel. Und deshalb entscheidet die Schriftstellervereinigung morgen über die Abberufung von ihm. Und es heißt vom PEN aus, die Abberufungsanträge seien ein einmaliger Vorgang in der jüngeren Geschichte der Vereinigung. Frau Schmitter, verstehen Sie die ganze Aufregung?
Ich versuche es zu verstehen und ich erkläre es mir so. Ich kenne Dennis Yücel zum einen durch gemeinsame Arbeit in der Taz. Wir sind da auch im Kuratorium der Panther-Stiftung. Also ich kenne ihn als einen wetterfesten Kameraden. Der braucht nicht unbedingt Konsens, um sich wohlzufühlen, sondern da ist Widerstand der Sauerstoff. Der,
den Eindruck hatte ich auch die wenigen Male, die ich mir gegeben
habe. Andererseits ist er eine Traumbesetzung für den Penn, weil er ist tatsächlich der Mensch, der durch das Wort, durch das freie Wort, durch das Diskutieren, durch die Bildung seinen Aufstieg gemacht hat, sozusagen vom Gastarbeiterkind zum Penn-Präsidenten. Das ist eine fantastische Karriere. Und er hat durch ein Jahr verschärfter Einzelhaft aus politischen Gründen in der Türkei eine moralische Ausweisung, dass er dafür einsteht, die allermeisten Menschen im Penn, die jetzt gegen ihn agieren, nicht für sich in Anspruch nehmen.
Jetzt haben wir so vorausgesetzt, dass die meisten wissen, worüber wir reden. Wir haben noch gar nicht drüber geredet. Das wäre meine Aufgabe, zu sagen, warum er so kritisiert ist. Es ist vor allem eben sein Umgangsstil. Es heißt in diesem, ich nenne es mal Anklagebrief, Erschrecken über Umgangsstil, Sprache und Herrscherallüren. Es werde eine tiefgreifende systemische Störung des Anstands und der Würde des Penn gesehen. Also dazu würde er beiführen. Jetzt kann man natürlich sagen, ich weiß natürlich auch nicht, was da wirklich vorgefallen ist oder so, aber Schriftstellervereinigung, Sie haben es gesagt, Sprache, Mann der Sprache, dass es da ein besonderes Feingefühl braucht. Wir wissen nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass Dennis Yücel das eben in seiner Art vielleicht auch nicht immer an den Tag legt, sondern es manchen nicht passt, wenn er da schnörkellos gerade ausspricht.
Also, aber Feingefühl, was ist das jetzt für eine Kategorie?
Von der Formulierung meine ich.
Weiß ich nicht. Also das finde ich irgendwie also ich finde den ganzen Vorgang merkwürdig und extrem bedauerlich. Ein bisschen so, man war bei der Party nicht dabei und kriegt anschließend von beiden Seiten erzählt, wer sich wie daneben benommen hat und soll dazu irgendwie Stellung beziehen. Und man muss sagen, hat der Penn nicht Wichtigeres zu tun? Das ist doch eine Institution, bei der die Paradoxie besteht, dass sie einerseits eine große Würde und Autorität hat, aber die bezieht sich natürlich immer auf die Helden der Vergangenheit und auf sozusagen die Nutzung dieser Autorität. Und die wird gleichzeitig erschaffen, indem sie behauptet wird, aber sie kann auch darunter leiden, wenn man sich genau so verhält, wie Leute nach einer missratenen Familienfeier, die sich gegenseitig Verbündete suchen für ihre Darstellung und ob Opa Heinrich jetzt zu Recht beleidigt ist oder nicht. Ich finde das absolut unwürdig, mich daran zu beteiligen.
Wir hatten heute Morgen den Schriftsteller Gregor Sander dazu, der vermutet hat, dass es möglicherweise auch daran liegt, dass Schriftsteller oft eigenwillige Persönlichkeiten sein, ein bisschen soziophob veranlagt und jetzt auf einmal im Kollektiv eine kommunikative Entscheidung treffen müssen.
Das weiß ich. Ich glaube, Schriftsteller sind keine besseren oder klügeren Menschen, werden aber von unserer Gesellschaft immer dazu aufgefordert, sich dafür zu halten. Das macht die Sache schwierig. Und der Penn hat auch im Grunde so eine paradoxe Würde, weil es einerseits immer darum geht, die Macht des Wortes durch sozusagen die Würde der Ohnmacht einzuklagen. Also wir sind immer schon auf der besseren Seite. Aber was macht der Penn mit dieser Würde und mit dieser Macht? Ich kann nur sagen, Dennis Yücel zu wählen war ungewöhnlich. Weil er wirklich für eine andere Tradition, er ist der Publizist, er ist genau nicht der feinsinnige Mensch, sondern ist der
kein Romancier oder irgendwas.
Kein Romancier und er ist jemand, der eben keinen Konsens braucht, um zu sprechen. Er ist seit Oktober Präsident und seit November ist ein Ehrenmitglied des deutschen Penn, ist Julian Assange. Und ich muss sagen, da hätte das alte Präsidium auch schon ein paar Jahre Gelegenheit dazu gehabt.
Damit geht diese Mittagssendung auch schon wieder zu Ende. Elke Schmitter war bei mir, Journalistin und Schriftstellerin. Wir haben ja vor der Sendung kurz drüber geredet, dass wir beide aus Nordrhein-Westfalen eigentlich kommen. Ich habe gesagt, trotzdem, ich bin schon so lange in Berlin. Ich gucke natürlich als Journalistin auf die Landtagswahlen, aber bin nicht mehr so drin in dieser Landespolitik wie früher. Wie geht's Ihnen? Fühlen Sie da noch so einen persönlichen Bezug?
Also mir geht es wie Ihnen, was das Politische betrifft, aber einen persönlichen Bezug habe ich immer noch, weil ich schon glaube, dass die Region, in der man aufgewachsen ist, einen auch mentalitätsmäßig oder kommunikativ mitprägt. Und ich denke sehr, sehr gerne ans Rheinland und an Nordrhein-Westfalen. Ich habe diese wirklich große Durchlässigkeit in der Gesellschaft. Ich bin in diesem sehr sozialdemokratischen Bundesland groß geworden, wo man sehr egalitär miteinander umgeht in der Öffentlichkeit und schätzt das immer noch sehr.
Ich sage mal, es ist das fröhlichste Bundesland der Republik. Das finden nicht immer alle schön, aber irgendwie hat es was. Elke Schmitter, vielen Dank fürs Kommen.
Gerne.